bin ich der Kleinste. Alle heben die Bühne und ich muss immer runterfahren. Oder hat das mit meiner Brille zu tun? Ja, guten Abend. Bevor wir uns den heutigen Text anschauen, möchte ich gerne beten. Lasst uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir kommen zu dir in dieser Abendstunde. Wir danken dir herzlich, dass du uns diesen Abend ermöglichst. Wir danken dir herzlich, dass du für uns dein Wort vorbereitet hast, dass du heute Abend zu uns reden willst. Wir wollen dich bitten, dass du alles Störende fern von uns hältst, dass du uns hilfst, einfach, dass wir unsere Sorgengedanken auch erstmal ablegen, dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können. Ich bitte dich, dass du mir auch nötige Ruhe, nötige Freude dazu schenkst, dass ich das weitergeben kann, was du mir aufs Herz gelegt hast. Mögest du dein Wort an uns segnen, mögest du unter uns sein, dass wir aus deinem Wort lernen, dass wir fähig sind, dass wir willig sind, das tun, was dein Wort uns zu sagen hat. Und heute willst du uns wirklich ermahnen, mögest du uns schenken, dass wir aufnahmefähig sind, dass wir diese Ermahnung aufnehmen und dass wir aus der Vergangenheit auch lernen, von deinem Volk lernen und dass wir dich verherrlichen in unserem Leben. Sei du bei uns, Herr Jesus, in dieser Stunde. Amen. Ja, wir haben heute Psalm 78. Psalm 78 hat 72 Verse. Und ich habe heute vor, den ganzen Psalm zu lesen mit euch zusammen. Und ich habe auch noch vor, mit euch zusammen eine Bibelarbeit zu machen. Daher meine Bitte, wenn einer irgendwie zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein muss, einfach leise aufstehen und rausgehen. Nein, wir werden versuchen, bis 15:15 auch fertig zu werden. Der Psalm ist so aufgebaut, dass wir eine Einleitung zu diesem Psalm haben. Die ersten 8 Verse werden wir die erstmal lesen und dann auf diese Einleitung hin wollen wir eine kleine Bibelarbeit miteinander machen, so dass wir solche Fragen wie an wem richtet sich der Psalm oder was ist der Zweck dieses Psalms oder was soll er bezwecken unter Zuhörerschaft. Es gibt sogar einen Hinweis darauf in dieser Einleitung, warum geht es eigentlich in diesem Psalm? Was ist der Inhalt dieses Psalms? Und so wollen wir zusammen aus dem Text herausfinden, die Antworten auf diese ganzen Fragen und den Rest werde ich einfach lesen. Heute wird richtig Bibelstunde sein. Wir werden viel lesen und vielleicht werde ich hin und wieder mal ein paar Sätze dazu sagen, aber sonst werden wir lesen. Und ganz zum Schluss werden wir uns eine Frage stellen, was können wir aus diesem Psalm für uns persönlich lernen? Ich lese erstmal die ersten 8 Verse. Wie gesagt, das ist die, so wie ich den Psalm verstanden habe, das ist die Einleitung zu diesem Psalm. Eine Unterweisung Asafs. Höre mein Volk, meine Unterweisung, neiget eure Ohren zu der Rede meines Mundes. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch und Geschichten verkünden aus alter Zeit. Was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern. Wir verkündigen den kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Er richtete ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel und gebot unseren Vätern, es ihre Kinder zu lehren, damit es die Nachkommen lernten, Die Kinder, die noch geboren würden, die sollen aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen, dass sie setzen auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergessen die Taten Gottes, sondern seine Gebote hielten und nicht würden wie ihre Väter ein abtrünniges und ungehorsames Geschlecht. Sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist ein Psalm von Asaf. Da werden wir nicht viel drumherum diskutieren, weil in der Überschrift heißt das auch eine Unterweisung Asafs oder ein Maskil. Und Maskil, das spricht dafür, ich habe am besten so in der Erklärung gefunden den Ausdruck ein Lehrgedicht. Das ist eine Unterweisung in einer Gedichtsform. Ja? Wollen wir miteinander herausfinden, an wem richtet er, der Asaf, seinen Psalm, seine Unterweisung. Schaut mal in den Text hinein. Jetzt sind die vom Vorteil oder im Vorteil die Bibel vor Augen haben. Lass uns herausfinden, an wem richtet er diese Unterweisung? An das Volk. An sein Volk. Höre mein Volk. Der hat noch präzisere Angaben in dieser Einleitung, in den nächsten Versen. Da spricht er noch direkter. Eine oder zwei Gruppen eigentlich von Menschen. Ja? Die Kinder, die nächste Generation. Ja, das ist die eine Gruppe. Der sagt das in Vers 4, zweite Hälfte. Wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und so weiter. Und die andere Gruppe? Die ist ein bisschen versteckt. Das ist dann die dritte Gruppe. Das ist die Väter. Ja, Väter brauchen ja nichts mehr lernen. Die Väter heißt das, die haben uns erzählt, die Geschichten. Und er spricht an sein Volk, an die jetzige Generation, und zwar, oder an seine Generation, und zwar, das geht auch hervor aus den Versen 3 und 4. Was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern, also den Kindern von unseren Vätern. Ich musste diesen Vers 4, den Anfang auch mehrmals durchlesen. Ich sage, warum heißt das ihren Kindern? Wessen Kindern? Der spricht doch sein Volk an. Und dann, wo ich das im Zusammenhang gelesen habe, dann heißt das, er spricht seine eigene Generation an. Das heißt, während er diesen Psalm geschrieben hat oder dieses Lehrgedicht geschrieben hat, er wendet sich an sein Volk, an seine Generation, an seine Mitmenschen und er sagt, wir wollen das auch weitergeben an die anderen, an die nächsten Generationen. Wollen wir herausfinden, was der Inhalt dieses Psalms sein soll? Das spricht er auch so ganz, eigentlich ziemlich direkt darauf, warum es sich in diesem Psalm, in dieser Unterweisung handeln wird. An die Taten Gottes.
An sein Gesetz.
An sein Gesetz. Noch was? Das wäre meine nächste Frage dann. Das ist der Zweck. Aber der Inhalt, warum wird das in diesem Psalm gehen, in Vers 2 zum Beispiel. Geschichten, also es ist Übersetzungs. Ich finde sogar Geschichten ist für mich Rätsel, muss man zu viel erklären, aber Geschichten sind Geschichten. Also der Inhalt dieses Psalms, dieser Unterweisung soll sein, das sind die Geschichten aus alten Zeiten. Das heißt, er wird jetzt in den folgenden Versen einfach dem Volk vor Augen halten, was das Volk Gottes mit Gott erlebt hat, und zwar eine bestimmte Zeit. Und dann die nächste Frage oder die letzte Frage in dieser Bibelarbeit, was soll dieser Psalm bezwecken, was soll er erreichen unter Zuhörern? Da hat Viktor schon gesagt, dass sie Gottesfurcht lernen, oder wie hast du? Vertrauen. Ja? Hoffnung auf Gott setzen, das ist wahrscheinlich ein anderer Ausdruck für Vertrauen. Dass sie die Taten Gottes nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Und? Bitte? Dass sie seine Gebote befolgen.
In Vers 4 steht geschrieben, das wollen wir den Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, des späten Geschlechts, seine Macht und seinen Wunder gegen Gott.
Ja, das ist der Inhalt. Aber wenn die über Macht Gottes erzählen, das muss irgendwas bewirken. Genau, das ist in Vers 8, damit sie nicht so würden wie ihre Väter, ein abtrünniges und ungehorsames Geschlecht. Asaf, der macht hier nichts anderes als das, was Gott ihnen als Volk eigentlich schon lange davor vorgegeben hat. Lass uns 2 Stellen lesen aus 2. Mose 13, Vers 14. Und wenn dich heute oder morgen dein Sohn fragt, was bedeutet das, sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt. Das heißt, Gott hat den Israeliten herausgeführt und dann hat er ihnen geboten, dass sie die Erstgeburt immer heiligen. Ja? Und dann, wenn die Söhne fragen, was bedeutet das? Dann sollen sie ihnen die Geschichte auch erzählen, wie Gott sie aus Ägypten herausgerettet hat. Und 5. Mose 6, 20 bis 24. Das ist nach den 10 Geboten, wo Gott den Israeliten 10 Gebote gibt. Und dann sagt er anschließend, wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große und furchtbare Zeichen und Wunder in Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Haus vor unseren Augen und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns das Land zu geben, wie er unseren Vätern geschworen hatte. Und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf dass es uns wohlgehe und unser Leben lang, wie wir es heute so wie es heute ist. Also der Asaf, der macht nichts anderes als das, der befolgt eigentlich das, was Gott denen aufgetragen hat. In den nächsten Verse erzählt er einfach ein Teil der Geschichte des Volkes Israel, und zwar von dem Auszug aus Ägypten, also die Knechtschaft, und dann führt die Gott heraus, bis zur Zeit Davids, weil er auch zur Zeit Davids selber gelebt hat. Und zur Zeit Davids hat das Volk so eine Art Höhe erlebt hat, das Volk war organisiert, hatte eine gewisse Macht nach außen hin präsentiert. Die Völker um den herum, die haben sie auch akzeptiert. Auf jeden Fall dem Volk ging es gut unter David. Und deswegen erzählt er diese Geschichte. Und ich habe mir für uns so aufgeteilt in vier Teilen, finde ich, dass der Asaf erzählt zum ersten, dass Volkswanderung in der Wüste, Israel in der Wüste, also wie sie gewandert sind. Und das nächste, Gottes Handeln an Ägypten, wie Gott die Juden aus dem Ägypten herausgerissen hat. Also über die 10 Plagen, was Gott alles an Ägypten gemacht hat. Und dann das dritte, der erzählt die Geschichte des Volkes Israel im verheißenen Land schon, wie sie eigentlich, ob sie Gott wirklich gehorsam wurden oder nicht. Und dann zuletzt erzählt er, dass die Führerschaft in die Hände von David fällt und dass David wirklich weise das Volk regiert. Und er stellt jedes Mal in diesen Geschichten uns vor Augen, wie barmherzig doch Gott ist und wie treu er ist dem Volk Gottes gegenüber. Auf der anderen Seite zeigt er uns, wie undankbar, wie ungehorsam, wie untreu das Volk sehr oft Gott gegenüber war. Und er zeigt uns auch, dass Gott immer wieder eingreifen musste, und Gott musste immer wieder das Volk wirklich strafen und zurechtweisen. Aber er zeigt uns auch bis zuletzt, dass Gott sie nie völlig aufgegeben hat, weil er sich an seinem Wort gebunden hat, und er wird das Volk ins verheißene Land bringen, und er ist doch treu geblieben. Lass uns die Abschnitte nach und nach lesen und jeder für sich einfach auf diese drei Dinge achten, wie treu Gott dem gegenüber war, wie untreu das Volk Israel war, und jedes Mal das Gericht, das Gott über das Volk bringt. Ich lese zunächst Verse 9 bis 41. Das beschreibt da die Wüstenwanderung des Volkes. Wie die Söhne Ephraim, die den Bogen führten, abfielen zur Zeit des Streits, so hielten sie den Bund Gottes nicht und wollten nicht in seinem Gesetz wandeln und vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er ihnen erwiesen hat. Er beschreibt erstmal das Volk Israel, dass sie immer wieder ungehorsam waren. Die haben ziemlich bald Gottes Machttaten vergessen. Und in den nächsten Versen beschreibt er, wie Gott zu ihnen war. Vor ihren Vätern tat er Wunder in Ägyptenland, im Gefilde von Zoan. Er zerteilte das Meer und ließ sie hindurchziehen und stellte das Wasser fest wie eine Mauer. Er leitete sie am Tage mit einer Wolke und die ganze Nacht mit einem hellen Feuer. Er spaltete die Felsen in der Wüste und tränkte sie mit Wasser in Fülle. Er ließ Bäche aus dem Felsen kommen, dass sie hinabflossen wie Wasserströme. Und dann in den nächsten Verse beschreibt er wieder, wie das Volk auf diese Gnadentaten sozusagen von Gott reagiert haben. Dennoch sündigten sie weiter wider ihn und empörten sich in der Wüste gegen den Höchsten. Sie versuchten Gott in ihrem Herzen, als sie Speise forderten für ihr Gelüste und redeten wider Gott und sprachen, kann Gott wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Siehe, er hat wohl den Felsen geschlagen, das Wasser strömen und Bäche sich ergossen, dass er aber auch Brot geben und seinem Volk Fleisch verschaffen? Da der Herr das hörte, entbrannte er im Grimm und Feuer brach aus in Jakob und Zorn kam über Israel, weil sie nicht glaubten an Gott und nicht hofften auf seine Hilfe. Da sehen wir schon die erste Gerichtshandlung, dass Gott, als ob er sich nicht mehr zurückhalten kann, dann muss er reagieren, er muss das Volk einfach wieder zurechtrücken. Denn soeben haben sie gerade das frische Wasser aus dem Felsen getrunken und schon stöhnen sie und wollen Brot haben. Und er gebot den Wolken droben, und dann kommen wieder die Gnadentaten Gottes wieder an das Volk, und er gebot den Wolken droben, tat auf die Türen des Himmels und ließ Mana auf sie regnen zur Speise und gab ihnen Himmelsbrot. Brot der Engel aßen sie alle. Er sandte ihnen Speise in Fülle. Er ließ wehen den Ostwind unter dem Himmel und erregte durch seine Stärke den Südwind und ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Vögel wie Sand am Meer. Mitten in das Lager fielen sie ein, rings um seine Wohnungen her. Da aßen sie und wurden sehr satt. Und was sie verlangten, gewährte er ihnen. Sie hatten ihr Verlangen noch nicht gestillt. Ihre Speise war noch in ihrem Munde. Da kam der Zorn Gottes über sie und brachte ihre Vornehmsten um und schlug die Besten in Israel nieder. Und dann wieder die Reaktion des Volkes. Zu dem allen sündigte sie noch mehr und glaubten nicht an seine Wunder. Wie kann man an Wunder nicht glauben? Die haben doch gesehen, dass Gott ihnen Wachteln einfach so in die Wüste geschickt hat, und zwar in so einer Menge. Da kam Brot einfach so vom Himmel wie Tau. Die haben gesammelt und dann heißt das wieder, die waren doch so trotzig, die glaubten dem alle nicht. Und dann beschreibt er, und das sind so ganz wichtige Verse, ich empfinde die nächsten Verse, die nächsten drei oder vier Verse, als ob der Asaf so komprimiert beschreibt, wie die Beziehung des Volkes Gottes zu ihrem Gott. Wenn er den Tod unter sie brachte, suchten sie Gott und fragten wieder nach ihm und dachten daran, dass Gott ihr Hort ist und Gott der Höchste ihr Erlöser. Sehr gut. Wenn sie in der Not geraten, dann schreien sie wieder zu Gott, dann erinnern sich, der ist unser Hort, der ist unsere Hilfe. Und dann schon im nächsten Vers, doch betrogen sie ihm mit ihrem Munde und belogen ihm mit ihrer Zunge. Ihr Herz hing nicht fest an ihm und sie hielten nicht treu an seinem Bunde. Ihr Herz hing nicht fest an ihm. Das heißt, die wollten nur die Gaben von ihm haben, aber eigentlich Gott selber, anscheinend brauchten sie nicht. Und dann beschreibt der Gott, wie er auf das alles reagiert. Gott hat wirklich nüchternen Blick auf uns auch. Er war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht und wandte oft seinen Zorn ab und ließ nicht seinen ganzen Grimm an ihnen aus. Wenn Gott einmal seinen ganzen Grimm an uns auslässt, an der Menschheit auslässt, dann ist die Menschheit ausgelöscht. Aber hier zeigt, dass Gott gnädig war mit dem Volk. Denn er dachte daran, dass sie Fleisch sind, ein Hauch, der dahin fährt und nicht wiederkommt. Wie oft trotzten sie ihm in der Wüste und betrübten ihn in der Einöde. Sie versuchten Gott immer wieder und kränkten den Heiligen Israels. Wir sehen hier aus diesem Abschnitt, dass das Volk Israel war nicht aufrichtig gegenüber Gott. Die vertrauten Gott nicht, obwohl er sie unter ihnen viele Machttaten erwiesen hat. Und immer wieder beschreibt der Asaf seine Generation und der nachfolgende Generation, wie das Volk eigentlich ist, was eigentlich in unserem Herzen sich verbirgt, wenn wir Sünder sind, wenn wir nicht erlöst sind. Aus unserem Herzen kommen nur böse Gedanken, böse Sachen. Der nächste Abschnitt handelt sich um die 10 Plagen, wie Gott mit einer mächtigen Hand das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Die nächsten Verse 42 bis 53. Wie er seine Zeichen in Ägypten getan hatte und seine Wunder im Lande Zoan, als er ihre Ströme in Blut verwandelte, dass sie aus ihren Flüssen nicht trinken konnten, als er Ungeziefer unter sie schickte, dass sie fraß, und Frösche, die ihnen Verderben brachten, und ihr Gewächs den Raupen gab und ihre Saat den Heuschrecken, als er ihre Weinstöcke mit Hagel schlug und ihre Maulbäume mit Schlossen, als er ihr Vieh preisgab in dem Hagel und ihre Herden dem Wetterstrahl, als er die Glut seines Zornes unter sie sandte, Grimm und Wut und Drangsal, eine Schar Verderben bringender Engel, als er seinen Zorn freien Lauf ließ und ihre Seele vor dem Tode nicht bewahrte und ihr Leben preisgab der Pest, als er alle Erstgeburt in Ägypten schlug, die Erstlinge ihrer Kraft in den Zelten Hams. Er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und führte sie wie eine Herde in der Wüste. Und er leitete sie sicher, dass sie sich nicht fürchteten, aber ihre Feinde bedeckte das Meer. Er beschreibt hier, dass Gott wirklich sein ganzes Gericht an Ägypten ausgeübt hat. Und in den letzten Versen schreibt er sofort, er sagt, er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe. Schaf ist eigentlich ein hilfloses Wesen, ein Wesen, das sich überhaupt nicht wehren kann. Und da empfinde ich, dass Gott geht ganz zarte, ganz behutsame Beziehung dem Volk gegenüber. Zum einen, der ist ein grausamer Gott, der vernichtet praktisch fast alles im Land. Und er bringt sogar die Menschen um. Auf der anderen Seite, er kümmert sich um sein Volk und sagt, wie Schafe, wie ein Hirte, geht davor und die laufen ihm nach. Ganz behutsam, ganz zart führt er sein Volk raus. Und dann beschreibt er in dem nächsten Abschnitt, das ist ein kürzerer Abschnitt, aber irgendwie, ich möchte den Abschnitt gar nicht lesen, weil da wiederholt sich immer wieder dass das Volk wirklich, ich persönlich kann einfach nicht fassen, dass so viel Böses in uns drinsteckt. Die Verse 54 bis 66, das ist, wo das Volk schon im verheißenen Land ist, dass sie ihr Land bekommen haben. Gott hat vor ihnen die Feinde vertrieben und hat ihnen wirklich allen Segen gegeben, den er verheißen hat. Und wie das Volk sich so benimmt. Verse 53 bis 54 bis 66. Er brachte sie zu seinem heiligen Lande, zu diesem Berge, den seine Rechte erworben hat, und vertrieb vor ihnen her die Völker und verteilte ihr Land als Erbe und ließ ihnen in ihren Zelten die Stämme Israels wohnen. Aber sie versuchten Gott und trotzten den Höchsten und hielten seine Gebote nicht. Sie wichen zurück und waren treulos wie ihre Väter und versagten wie ein schlaffer Bogen. Sie erzürnten ihn mit ihren Höhen und reizten ihn zum Zorn mit ihrem Götzen. Als das Gott hörte, entbrannte sein Grimm und er verwarf Israel so sehr, dass er seine Wohnung in Silo dahingab, das Zelt, in dem er unter Menschen wohnte. Er gab seine Macht in Gefangenschaft und seine Herrlichkeit in die Hand des Feindes. Er übergab sein Volk dem Schwert und ergrimmte über sein Erbe. Ihre junge Mannschaft fraß das Feuer und ihre Jungfrauen mussten ungefreit bleiben. Ihre Priester fielen durch Schwert und die Witwen konnten die Toten nicht beweinen. Da erwachte der Herr wie ein Schlafender, wie ein Starker, der beim Wein fröhlich war, und schlug seine Feinde hinten und hängte ihnen ewige Schande an. Man meint, Gott hat so viel Wunderbares an ihnen getan. Gott hat sie in verheißene Land gebracht. Die haben nun endlich eine Bleibe. Aber die erzürnten Gott mit ihren Höhen. Die holen ihre Götzen von ihren heidnischen Mitbewohnern und werden Gott untreu. Dass Gott sogar so weit gehen musste, dass er ihnen seine Gegenwart verweigern musste. Wir lesen in den Versen 59 und weiter: Als das Gott hörte, entbrannte sein Grimm und er verwarf Israel so sehr, dass er seine Wohnung in Silo dahingab. Die Stiftshütte, die war in Silo, und dann war Gott so enttäuscht von seinem Volk, wenn man von Gott so reden kann, da hat er gesagt, ich will nicht mehr unter ihnen sein. Denn die Gegenwart Gottes war in der Stiftshütte. Und Bundeslade, ja, genau, danach habe ich gesucht. Und indem Gott die Bundeslade wegführen ließ, und die Philister, die haben wirklich das Volk mit aller Härte niedergemacht. Und die haben die Bundeslade mitgenommen. Das heißt, für das Volk, die haben den Gott nicht mehr in ihrer Mitte. Und das ist wirklich ein Gericht. Das ist ein Gericht für das Volk Gottes. Das ist auch ein Gericht für uns, wenn Gott zu uns nicht mehr spricht, dann sind wir arm dran. Aber dann heißt das in Vers 65, da erwachte der Herr wie ein Schlafender, wie ein Held, dass er gerade noch gefeiert hat, der ist gerade ausgenüchtert und wieder bei voller Kraft und da voller Tatendrang und dann will er sein Volk befreien, dann will er seine Feinde bestrafen oder bezwingen. Und das macht er, indem er jede Ortschaft, die oder bei den Heiden, in jeder Ortschaft, wo die Bundeslade anhält, die Leute kriegen auf einmal irgendwelche böse Geschwüre und alle möglichen Krankheiten. Und dann schieben sie die Bundeslade von einem Ort in das andere, bis sie endlich mal dann die ganze, auch noch viele Reichtum und viele Geschenke dahin bringen und auf den Wagen und Richtung Israel dann von sich wegschieben, die Bundeslade. Und das, ich meine, dass Asaf auch diese Begebenheit beschreibt, dass Gott wirklich ein eifernder Gott ist, dass er nicht zulässt, dass die Heiden wirklich seinen Namen bis aufs Letzte mit Füßen treten, sondern er eifert um seinen Namen. Und der letzte Abschnitt, da geht es um David, um die aktuelle Situation, in der Asaf lebt, Verse 66 bis 72 bis Ende oder 67. Er verwarf das Zelt Josef und erwählte nicht den Stamm Ephraim, sondern er wählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er lieb hat. Er baute sein Heiligtum wie Himmelshöhen, wie die Erde, die er gegründet hat für immer. Und er wählte seinen Knecht David und nahm ihn von den Schafhürden, von den säugenden Schafen holte er ihn, dass er sein Volk Jakob weide und sein Erbe Israel. Und er weidete sie mit aller Treue und leitete sie mit kluger Hand. Er beschreibt hier, dass Gott für die Leiterschaft des Volkes einen bestimmten Stamm auswählt und aus diesem Stamm einen bestimmten Mann, und zwar David. Er schreibt aber, dass er das Zelt Josefs verworfen hat, oder nicht wählte den Stamm Ephraim. Ich kann mir vorstellen, dass er damit meinte, den Stamm Ephraim, weil aus diesem Stamm kamen so führende Persönlichkeiten wie Josua oder der Gideon, der Richter. Vielleicht beschreibt Asaf das damit, dass Gott jetzt sich nicht für irgendeinen Stamm entschieden hat, sondern nur für Juda. Und im Stamm Ephraim lag auch Silo, wo die Bundeslade auch aufbewahrt worden ist. Die kamen, wo sie ins verheißene Land eingezogen sind, da kam die Bundeslade dahin. Und irgendwo in Silo war sie dann, stand sie dann und die Leute beteten da auch Gott an. Und indem er den Stamm Juda erwählt hat und damit auch Jerusalem oder Zion, und da hat er später auch den Tempel aufbauen lassen und da war auch die Gegenwart Gottes unter ihnen. Er setzte auch König David als König ein. Und David hat das Volk, das israelische Volk, erhoben zu einem einflussreichen Land in der Umgebung. Und das Volk hat zur Zeit Davids wirklich seine hohe Zeit erlebt. Und deswegen lobt Asaf auch so, dass Gott doch gnädig ist seinem Volk, und er versucht immer wieder mit seinem Volk, und er schenkt ihnen sogar einen König, der, wie wir in Vers 72 lesen, und er weidete sie mit aller Treue und leitete sie mit kluger Hand. Gott hat ihn erstmal an den Herden der Schafe üben lassen, was das heißt, sich um Mitmenschen zu kümmern, bevor er ihn als König beruft. Und da sehen wir, dass David wirklich bei all seinen Fehlern, bei all seinen Fehltritten, aber wir lesen in der Bibel, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er einfach bußfertig war, weil er einfach klug war, weil er einfach Gott fürchtete. Was können wir aus diesem Psalm für uns lernen? Diese Geschichten, die gehen uns genauso an wie das Volk Israel. Lass uns eine Stelle lesen aus 1. Korinther 10. 1. Korinther 10, Vers 6 und die Verse 10, 11 und 12. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Er beschreibt davor, dass das Volk Israel alle gleiche Voraussetzungen hatten in der Wüstenwanderung, aber die meisten sind umgekommen in der Wüste, weil sie Gott nicht vertrauten, weil sie immer wieder gegen Gott sündigten. Und dann schreibt er diese Worte, das ist uns zur Warnung geschehen. Und Verse 11 und 12, dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild, es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Wie stehen wir eigentlich zu Jesus? Wie ist unsere aktuelle Beziehung Jesus gegenüber? Gleichen wir dem Volk, wie wir in Vers 34 gelesen haben? Wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann rufen wir zu Gott, dann besinnen wir uns. Und wenn es uns besser geht, dann gerät das in Vergessenheit. Sind wir so wie das Volk? Oder folgen wir Jesus treu nach? Wir wollen aus diesen Fehlern aus der Vergangenheit von dem Volk Gottes lernen und einfach näher zu Jesus zu kommen. Einfach aufrichtig bei Jesus sein. Wir wollen lernen, dass Gott will, dass wir ihm vertrauen. Nicht wie das Volk. Sobald sie Hunger kriegten, dann schreien sie und bezweifeln sie überhaupt, dass sie richtig gemacht haben, dass sie ausgewandert sind. Statt auf Gott zu vertrauen, statt darauf vertrauen, Gott hat uns herausgeführt und er wird uns bis zum Schluss, bis ans Ende bringen. Wir wollen lernen, dass Gott auch keine Sünde duldet unter seinem Volk. Das ist genauso heute wie damals. Gott duldet in seinem Volk keine Sünde. Und Gott straft heute auch noch Sünden. Gott straft uns auch, gerade seine Kinder. In Hebräer lesen wir, in Hebräer heißt das, an jeden Sohn, den er lieb hat, den züchtigt er. Und Züchtigung beinhaltet auch Strafe. auch Strafe für die Sünde, wenn wir nicht von alleine auf die Sünde kommen. Wenn wir an der Sünde festhalten, dann muss Gott manchmal uns auch die Beine unterm Leib wegschlagen, damit wir ganz hart auf den Hintern fallen und dann merken wir, oh, da läuft irgendwas falsch in meinem Leben. Wir wollen lernen, dass in unserem Leben weniger Sünde und mehr, viel mehr Gnade zu finden ist. Ich möchte ganz zum Schluss noch eine Stelle lesen, das beschreibt eigentlich unseren großen Gott, der über alles treu ist. 2. Timotheus 2, Verse 11 bis 13. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das ist das Tröstende für uns, dass wenn Gott sich an sein Wort gebunden hat, da bleibt auch dabei bis ans Ende. Amen.